Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Was waren wir alle stolz? Es ist so ein richtiger großer Global Player aus Deutschland. Ein Finanztech-Konzern, der die Welt aufrollt. Ein Börsenliebling und schon bald ein DAX-Konzern. Die Begeisterung, die war echt groß. So groß, dass sogar aus der Bundesregierung Unterstützung kam. Und so groß, dass viele, viele Anleger Geld investiert haben. Geld, das heute weg ist, weil der angebliche Wunderkonzern namens Wirecard sich als Luftnummer herausgestellt hat, als Jahrhundertbetrug. Wie das passieren konnte und welche unrühmliche Rolle dabei eben womöglich auch die Bundesregierung gespielt hat, das versucht ein Untersuchungsausschuss im Bundestag herauszufinden. Pünktlich zu diesem Urausschuss sehen wir uns jetzt in der Lesart 4 Sachbücher an, die zur Aufklärung beitragen wollen. Und dazu habe ich die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld eingeladen. Die hat diese Bücher durchforscht. Hallo.
Hallo, Herr Raphansel.
Ja, bevor wir auf die einzelnen Bücher gucken, müssen wir, glaube ich, trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen in die Anfangsjahre von Wirecard. Was ist denn die Idee hinter diesem Unternehmen gewesen? Was war das Geschäftsmodell?
Eigentlich eine ganz faszinierende Idee. Der Konzern wurde so um die Jahrtausendwende gegründet. Die hatten die Idee, wenn das Internet jetzt abhebt und wenn da immer mehr Unternehmen sind, die auch Geschäfte machen, dann muss es auch Bezahldienstleistungen im Internet geben. Und das können oder konnten damals jedenfalls nicht die klassischen Bezahlmethoden sein, weil sich ja Käufer und Verkäufer nicht gut kannten und weil die Kreditkartenunternehmen, die sowas klassischerweise machen, für diese digitalen Produkte noch kein Gefühl hatten. Die wollten das Risiko nicht in den Büchern haben. Und deshalb gab es dann eben kleinere Finanzdienstleister, die in der Zeit gegründet wurden. Übrigens auch PayPal ist in der Zeit erst gegründet worden, die diese Aufgabe übernommen haben.
Sie haben gerade PayPal genannt. Das ist ja zu einem seriösen globalen Finanzunternehmen geworden. Was hat denn Wirecard so anders, so falsch gemacht, dass es zu einer gigantischen Betrugsmaschine geworden ist?
Naja, am Anfang haben diese Unternehmen samt und sonders halbseidene Geschäfte finanziert. Zum Beispiel, wenn jemand im Internet gepokert hat oder wenn jemand Pornos angeschaut hat, dann haben die praktisch die Bezahlung dafür abgewickelt. Erwachsenenunterhaltung hieß das im Börsenjargon. Und diese Geschäfte wurden in den USA verboten, Glücksspiel im Internet zu machen. Und in Europa wurden die 0190er-Nummern abgeschafft. Und diese beiden Punkte haben dann dafür gesorgt, dass Wirecard auf der einen Seite den illegalen Weg gegangen ist und andere Unternehmen haben eben von vornherein aufpassen müssen, dass sie sich als legale Finanzdienstleister in einem Geschäft etablieren, das auf der einen Seite Waren handelt, dass man diese Waren bezahlen kann und auf der anderen Seite aber natürlich vor allem digitale Waren, also Daten, Software, Bilder, dass man die eben auch gut abwickeln kann.
Diese Entscheidung, nicht den seriösen Weg einzuschlagen, sondern mit Luftbuchungen und merkwürdigen Vertuschungsgeschäften den illegalen Weg einzuschlagen, den hat ja jemand verantwortet, der Führungszirkel von Wirecard. Was sind das für Typen, die uns diese Bücher vorstellen?
Ja, das war eine illustre Clique von Menschen, denen es darum ging, ganz schnell ganz viel Geld zu machen und zwar egal womit. Und das unterscheidet dann eben am Ende auch die Manager von Wirecard untereinander. Man hat eben immer den Eindruck gehabt, dass Markus Braun, der Chef von Wirecard, das ist jemand, der hat sich so als Steve Jobs aus Deutschland, aus Aschheim bei München stilisiert. Der hatte immer Rollkragenpullover an und randlose Brillen und machte so einen ganz asketischen Eindruck. Der wollte dieses Unternehmen so groß machen, dass es die Deutsche Bank kaufen kann. Und dann gab es eben den zweiten Mann, den illustren Jan Marschalek, der mit Geheimdiensten konspiriert hat, der ständig unterwegs war, um neue Firmen zu kaufen, wie man heute weiß, zu völlig überhöhten Preisen, der Geschäfte erfunden hat. Also so ein Hans Dampf in allen Gassen, bei dem man schon damals hätte wissen können vielleicht, dass er nichts taugt.
Und es gab noch einen, von dem es solche Stories gibt, wie der verbrennt nach jedem Flug seine Kleidung und solche Sachen.
Ja, das war der Dubai-Statthalter von Wirecard, der jetzt als Kronzeuge in dem Wirecard-Prozess, der demnächst eben anfangen wird, auch auftritt. Und das muss, und so schreiben jedenfalls einige der Autoren und so schreibt auch einer der Beteiligten, das muss ein Mensch gewesen sein, der Angst vor Killerviren überall hatte und der also überhaupt nur ganz wenige Gerichte gegessen hat aus ganz wenigen Küchen. Und wenn er irgendwo war, wo er sich weder das Hotel aussuchen konnte noch das Essen, hat er sich dann ein 1,5 Kilo Glas Nutella gekauft, um das zu essen, damit er auf keinen Fall mit anderen Keimen zusammenkommt. Und wenn er zurückkam von seinen Reisen, so berichtet jedenfalls einer der Autoren, habe er seine Klamotten verbrannt, damit nicht fremde Keime in seiner Wohnung irgendwie sich breit machen können.
Spätestens sowas müsste ja auch so im direkten Kontakt einem doch als ein bisschen merkwürdig auffallen. Wie konnte das nicht auffallen, also auch den Aufsichtsbehörden nicht auffallen?
Ich glaube, warum es passieren konnte, dass es bei Wirecard dann auch am Ende in der Dimension passiert ist, und das schreiben die Autoren dieser Bücher sehr, sehr schön und sehr deutlich auf, das hatte damit zu tun, dass Deutschland endlich wieder mal auch einen solchen Konzern haben wollte. Ganz offensichtlich wollte es eben auch die Finanzaufsicht und ganz offensichtlich wollte es eben auch die deutsche Börse und ganz offensichtlich wollten es eben auch die Wirtschaftsprüfer, die Wirecard geprüft haben und nie was gefunden haben, obwohl zumindest seit 2015, wie man heute weiß, geschwindelt und betrogen worden ist. Das waren am Ende britische Shortseller, also Leerverkäufer, Leute, die gedacht haben, diese Kurse müssen fallen. Und es war die Financial Times, die diesen Skandal enthüllt hat. Und es waren eben bezeichnenderweise eben in Deutschland wenig Beteiligte.
Die vier Bücher, über die wir hier reden, die unterscheiden sich ja schon formal. Also eins recherchiert sich mehr so von außen heran. Eins zeigt die Innenansicht, ist von einem Ex-Manager von Wirecard. Und zwei der Bücher sind gleichzeitig Recherchen für Fernsehdokumentationen. Einmal ARD und Sky, die andere Doku bei RTL. Wie gut funktionieren diese Herangehensweisen?
Die funktionieren erstaunlicherweise alle gut. Also es hängt wirklich jetzt davon ab, was man gerne lesen will und wofür man sich interessiert, um dann das richtige Buch zu wählen. Also wenn man von Herrn Leo Grande das Buch, das ist einer, der mitgemanagt hat und der Insider von Wirecard ist, wenn man dieses Buch liest, dann entscheidet man sich natürlich irgendwie für die trashigsten und auch die saftigsten Geschichten. Also da erfährt man dann eben wirklich, wie es da auf den Weihnachtsfeiern zugegangen ist und wie es auf diesen Reisen zugegangen ist. Und man weiß zwar natürlich nicht, stimmt es alles, weil da erinnert sich eben jemand auch so, wie er sich erinnern will. Aber es ist ein irres Buch, was übrigens auch, weil es so irre ist, jedenfalls zeitweilig vom Buchhandel ausgenommen war oder vielleicht auch wieder ist, weil dagegen eben auch geklagt wird. Dann diese beiden Buch zum Filmbücher von Melanie Bergermann und Volker Ter Haseburg von der Wirtschaftswoche und von Bettina Walguni und Georg Meck von der FAS Sonntagszeitung. Das sind zwei Bücher, die mit sehr vielen Bildern arbeiten, natürlich, weil es eben am Ende auch Bilder geworden sind, die aber, wenn man es sich dem intellektuell nähern würde, da würde man dann eben sagen, da geht dann eben manchmal so der rote Faden verloren. Man weiß nicht mehr so ganz genau, wo man eigentlich ist. Und dann wird nochmal was erzählt, was möglicherweise für die Geschichte selber gar nicht wichtig ist, aber was gute Bilder liefern würde. Insofern sind es zwei gute Bücher, die zum Teil auch, und das gilt vor allem für das Walguni-Meck-Buch, interessante Gespräche geführt haben. Also die haben eben zum Beispiel mit dem Inhaber des Boxstalls geredet, der Kritiker von Wirecard dann eben auch mal mit ein paar Ohrfeigen bedroht hat. Also das ist schon auch irgendwie witzig zu lesen und spannend. Und es macht einem aber auf der anderen Seite eben in aller Dramatik auch den Abgrund klar, an dem dieses Unternehmen gewirtschaftet hat. Bei Melanie Bergermann und Volker Ter Haseburg, das ist wie so ein Roadmovie aufgebaut. Da kommt man immer in Szenen und wird in Szenen gesetzt, bei denen man sich vorstellen kann, dass sie dann eben auch den Film strukturieren. Der Film wird erst im Mai gezeigt.
Das vierte Buch, das ist das von Felix Holtermann.
Genau.
Der nähert sich so von außen heran.
Genau, das ist der Kollege vom Handelsblatt. Eigentlich das klügste Buch, weil es auch auf dieser Metaebene funktioniert, wo es eben dann darum geht, warum konnte das passieren? Warum ist es nicht nur ein Einzelfall, sondern gibt es systematische Probleme? Stimmt was Grundsätzliches mit der Aufsicht nicht? Haben wir möglicherweise ein fundamentales Problem in der Bewertung von sehr neuen Unternehmen, deren Geschäft wir noch nicht so gut kennen? Also das ist sicherlich das Buch, was man, wenn man sich für die wirtschaftliche Seite und auch die regulatorische Seite dieses Themas interessiert, am ehesten lesen würde. Es ist übrigens auch gut geschrieben, es ist auch gut erzählt. Es sind eben alles journalistische Bücher. was sie ja auch sein müssen, weil die Sache ja noch gar nicht abgeschlossen ist. Nicht? Das ist ja so eine, sind ja vier Bücher, die im Grunde erscheinen, obwohl die Geschichte noch qualmt. Also das ist,
das ist ja
fertig.
Das Ding. Diese Woche auch die ganz prominenten Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Jetzt haben Sie diese vier Bücher gelesen. Bleiben am Ende doch noch Fragen offen?
Ja, die Frage, wo ist das Geld?
Und das ist eben. Das sind 20 Milliarden, ne?
Es kommt immer darauf an, was man nimmt als das, was fehlt. In der Unternehmensbilanz selber sind ungefähr 2 Milliarden strittig. Das sind offenbar Luftbuchungen gewesen, mit denen Geschäfte vorgetäuscht wurden, die nicht da waren. Wenn es um den Börsenwert geht, also um das Geld, das diejenigen verloren haben, die Wirecard vertraut haben, dann sind wir eben in der Kategorie von über 20 Milliarden Euro. Und man kann dann eben niemanden trösten, wenn man sagt, das Geld ist ja nicht weg, das haben jetzt eben nur die anderen. Und das wird eigentlich in allen Büchern sehr berührend auch aufgeschrieben, wie Kleinanleger zum Teil auch zum ersten Mal in ihrem Leben in Aktien investiert haben, wie diese Kleinanleger am Ende rasiert sind und da stehen und eben buchstäblich nichts mehr haben, weil das Geld eben jetzt bei den anderen ist.
Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über den Milliardenbetrug Wirecard gesprochen und welche Bücher sich dazu lohnen. Und zwar waren das einmal Geniale Betrüger von Felix Holtermann, dann Bad Company von Jörn Leo Grande, das ist dieser Ex-Manager, dann die beiden Bücher zu den Fernsehdokus Die Wirecard Story von Melanie Bergermann und Volker T. Haseborg und Wirecard, das Psychogramm eines Jahrhunderts von Bettina Waiguni und Georg Meck. Und weil das jetzt wahrscheinlich ein bisschen schnell gegangen ist, Sie finden die Titel und die genauen Angaben zu den Büchern und den Verlagen natürlich auch online.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart